Ja, was gibt es noch so über mich zu erzählen? Ich habe es eben auch schon gesagt, ich versuche mich gerade an meinem Abitur. Das ist im Moment ein bisschen schwierig mit Corona, aber ja, ich gebe mein Bestes. Und ich starte mit einer Geschichte aus meiner Vergangenheit, aus einer dunklen Geschichte. Und manche denken sich jetzt schon so, oh, ja, ja, so eine gewöhnliche Christenbekehrstory, Drogen, Stehlen, Gefängnis, hat sie alles schon hinter sich. So ganz war es so dramatisch jetzt auch wieder nicht. Aber ich habe aus dieser Geschichte vieles lernen können. Und ich habe euch was mitgebracht, damit startet die Geschichte. Und zwar ist das mein Schulmäppchen. Ganz kleines, einfaches Mäppchen mit vielen Stiften drin. Braucht man in der Abi-Zeit auch sehr dringend. Aber ja, was hat das mit meiner Vergangenheit zu tun? Und ich habe euch noch etwas mitgebracht. Und zwar ein Geodreieck. Und alle Schüler wissen, dieses Geodreieck, das hilft einem in Mathe mega weiter. Damit kann man die schönsten, geradesten Linien zeichnen. Ein wunderbares, ja, Werkzeug. Und die Karriere des Geodreiecks beginnt meistens so in der 5. Klasse. Da bekommt man eins. Und in der 5. Klasse, da hat man auch noch ein Mäppchen, wo man alles ordentlich einsortiert. Und nicht so ein Schlampermäppchen wie dieses hier. Aber irgendwann wird man einfach zu cool für dieses Mäppchen, ja? Dann will man nicht mehr dieses Klappmäppchen, wo man alles ordentlich einsortiert. Dann ist das Problem aber, dass dieses Geodreieck nicht mehr hier reinpasst. Geht einfach nicht. Ist zu klein. Das Mäppchen ist zu klein. Und was macht man dann? Dann schmeißt man sein Geodreieck in seinen Ranzen rein. Und für den Ranzen sind wir ja sowieso auch schon viel zu cool geworden. Deshalb meistens nur noch irgendeine Tasche ohne Rückwand oder so, sondern pfeffert das einfach in so einen Rucksack rein. Und was passiert dann? Diese Teile sind nicht wirklich resistent. So oft gehen sie kaputt oder so oft verliert man sie. Und das Problem an der Sache ist, dass dieses Geodreieck super wichtig für die Schule ist. Man braucht es einfach. Und mir tun meine Banknachbarn schon echt leid, weil in meinem Matheunterricht, ich habe mein Geodreieck vergessen, kann ich mal schnell haben. Die Lehrerin sieht das nicht so gerne und dann zack, holt man sich das Geodreieck rüber, macht schnell die Linie, aber man muss auch immer warten, bis der andere fertig ist. Also sind nicht die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Matheunterricht. Ja, die Geschichte von dem Geodreieck geht bei mir noch weiter. Ich bin jetzt vor einem halben Jahr bei meinen Eltern ausgezogen und habe einen kleinen so einen Schubladenschrank, wo meine ganzen Schulsachen drin sind. Und den habe ich mitgenommen in die Wohnung. Und ich stand vor der Frage, ja, soll ich dieses Teil jetzt ausräumen, jede einzelne Schublade aufmachen, ordentlich die Sachen rauspacken, schön in die Kartons verstauen. Aber also, ich kann euch versichern, bei jedem zweiten Schüler, diese Schreibtischschränke, die sehen so schlimm aus, die sind so unordentlich. Man pfeffert alles irgendwie rein, schiebt die Türen zu, hat 1000 verknitterte Blätter da drin. Also habe ich mir gedacht, ich schlauer Fuchs, nein, das mache ich nicht, sondern ich klebe einfach dieses Regal, diese Schubladen klebe ich mit Tesafilm schön zu, dann gehen die bei dem Umzug nicht auf und ich suche mir einfach ein paar starke Männer, die dieses Ding voll aus meinem Elternhaus raustragen und in meine Wohnung in den zweiten Stock wieder hochtragen. Und so habe ich das dann auch gemacht. Also die Türen blieben schön verschlossen und bin dann so fröhlich umgezogen und habe einfach das ignoriert, dass da drin das größte Chaos herrscht. Und dann gibt es noch solche Situationen eines Schülers, dass große Klausuren anstehen. Und gerade in diesen Klausurenphasen neigt man dazu, alles zu tun, außer zu lernen. weil es gibt viel interessantere Dinge und natürlich in dem Moment auch wichtigere Dinge, als für das jeweilige Fach zu lernen. Zum Beispiel aussortieren, Schränke ausputzen, das Bad putzen, Scheiben wischen. Und ja, so vor dieser Aufgabe stand ich im Dezember auch. Und anstatt zu lernen, habe ich mir irgendeine andere Beschäftigung gesucht. Meine Wohnung war aber schon geputzt, der Kleiderschrank auch schon ausgemistet. Mit was kann ich mich jetzt noch ablenken vor dieser Arbeit? Und dann ist da dieser Schrank, dieser Schreibtischschrank, der überquillt, wo ich keine Ahnung habe, was überhaupt in diesem Teil drin ist, was mich erwarten wird, wenn ich diese Schubladen öffne. Also habe ich gedacht, so, ich habe ja Zeit oder eigentlich auch nicht. Ich räume diese Teile jetzt mal aus. Und ich habe die erste Schublade aufgemacht, war nichts Wichtiges drin, ein paar Blätter in den Müll geworfen. Oh, mein Radiergummi, ganz gut, kann ich gebrauchen. Und dann finde ich auf einmal ein Geodreieck. Also das war mein eigentliches Geodreieck und ich finde einfach noch ein Geodreieck. Und ich habe gedacht, ja Mann, ich habe noch ein Geodreieck auf Reserve und wusste das überhaupt nicht mehr. Richtig cool. Und ich suche weiter und kram weiter da drin. Und auf einmal finde ich noch ein Geodreieck. Dachte ich, ey, richtig cool, jetzt habe ich noch eins auf Reserve. Wusste ich überhaupt nicht. Dann muss ich jetzt in Zukunft wirklich nicht mehr meine Banknachbarn fragen. Und ich kram weiter und weiter. Und was finde ich? Noch ein Geodreieck. Also war ich Besitzer von 4 Geodreiecken. Und ich habe gedacht, ey, so cool. Und meine Mama weiß gar nichts davon. Die hat mir immer die nachgekauft. Aber ich hatte die in Wirklichkeit nur in diesem Teil da drin liegen. Und ich kram weiter und weiter. Und ich finde noch ein Geodreieck. Also hatte ich auf einmal 5 Geodreiecke. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, Leonie, jetzt wird es aber auch ein bisschen peinlich, weil du hast die ganze Zeit gedacht, du hast keine und du findest immer mehr. Und ich finde noch ein Geodreieck. Das war dann das 6. Geodreieck. Und so ging das Ganze noch weiter. Ich fand ein 7. Geodreieck, ein 8. Geodreieck, ein 9. Geodreieck und ein 10. Geodreieck. Und ich dachte, stabil, Uli, das ist, ja, cool. Hätte ich die mal alle in der Schule gehabt, dann hätte ich mir einiges ersparen können. Und ich habe da gesessen und dachte, oh, also ist nicht so eine Glanzleistung von dir, Leonie. Das ist super peinlich, sag das bloß nicht der Mama, weil meine Mama ist sehr ordentlich und die hat mir die Geodreiecke mal gekauft, weil ich immer gesagt habe, oh nein, mein Geodreieck ist weg, kaputt, keine Ahnung, ich brauche schnell ein neues, wir schreiben eine Mathearbeit. Okay, meine liebe Mama hat noch ein neues Geodreieck gekauft. Und jetzt auf einmal hatte ich diese 10 Geodreiecke vor mir und wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Aber in diesem Moment klopfte etwas an meinem Herzen an. Und das war, surprise, surprise, das war Gott. Und er hat zu mir gesprochen und meinte so, Leonie, diese Situation kennst du auch noch aus einem anderen Lebensbereich. Nicht nur mit deinen Geodreiecken, sondern in der Beziehung zu mir hast du oft auch ein richtiges Chaos. Und du hast keine Ahnung mehr, was ich dir gegeben habe und vergisst es, rennst durch die Welt, machst noch mehr Chaos und auf einmal hast du es ganz vergessen und die Schätze waren die ganze Zeit da. Das hat richtig wehgetan. In dem Moment, oh, ich dachte mir so, oh Gott, ich muss lernen gehen, ich habe gar keine Zeit. Ja, da konnte ich mich dann noch so schnell nicht mehr rausreden. Und in der Situation hat wirklich Gott zu mir gesprochen und mir ganz viele Dinge gezeigt. Aber es war mir ehrlich gesagt peinlich. Und ich war so, ach, nee, bitte nicht jetzt so. Ich will jetzt nicht damit aufräumen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie oft du schon generell Chaos in deinem Leben hattest. Vielleicht gibt es auch so einen Schrank in deinem Zuhause, wo es richtig chaotisch aussieht, wo du denkst, oh ja, den könnte ich echt mal wieder aufräumen und aussortieren. Aber ich weiß auch nicht, wie es bei dir in deiner Beziehung zu Jesus aussieht, ob es da auch ja manchmal Chaosphasen gibt, wo du einfach alles, ach ja, wird schon klappen und irgendwie alle Prinzipien über Bord werfst und denkst, ja, wird schon irgendwie gehen. Und mir ist direkt eine Bibelgeschichte dazu eingefallen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Parallele auch sofort gedacht habt, aber die Geschichte vom verlorenen Sohn wird einigen bestimmt bekannt sein. Und wir lesen in Lukas 15, 11 bis 24. Wer eine Bibel hat, kann die gerne mit aufschlagen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Da wird die Geschichte vom verlorenen Sohn beschrieben und wir werden die jetzt einfach einmal zusammen durchlesen und danach uns einzelne Verse rauspicken und dann schauen wir mal, wie die Parallele da ist. Genau, Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Im Kindergottesdienst besteht die dann immer aus mehreren Teilen und mehreren Abschnitten. Ich weiß noch, meine Kindergottesdienstleiter hatten oft diese Geschichte und uns erzählt. Und ich will mal so schauen, wo jetzt diese Parallelen sind mit euch zusammen. Wir haben hier auf der einen Seite einen Sohn. Er hat als Identität Sohn. Ich bin Kind. Ich bin Sohn von einem Vater. Und der hatte bestimmt ein richtig gutes Leben. Ihm ging es bestimmt richtig gut bei seinem Vater. Er hatte täglich Essen, Trinken. Er hatte ein Dach über dem Haus. Ich denke, ihm ging es nicht schlecht. Aber es kam die Zeit, dass er ein bisschen hochmütig wurde. Er hat eingefordert von seinem Vater, gib mir bitte mein Vermögen jetzt, jetzt sofort und dann mache ich hier die Fliege und gehe. Ey, und ich will nicht in der Situation dabei sein, das Gesicht von diesem Vater zu sehen. Wie traurig und wie hat sein Herz bestimmt geschmerzt, als der Sohn ihn das gefragt hat. Es ist sein eigenes Kind, das verlangt, gib mir jetzt das Geld und dann möchte ich gehen. Dann mache ich meinen eigenen Weg. War jetzt schön bisher, aber jetzt versuche ich mal was anderes. Und wie oft ist das bei uns, oder ich kann von mir sprechen, ich bin in der Beziehung bei Gott, ja, das läuft gerade richtig gut und denke so, ja, ich habe alles geschnallt jetzt, brauche nichts mehr. Und jetzt, Gott, ich muss aber trotzdem nochmal, ich will eigentlich da lang, so. Ich will nicht den Weg gehen. Ich habe eigentlich jetzt Lust, mal dahin zu gehen, mal ein bisschen auszureißen aus dem System, mal ein bisschen das zu machen, worauf ich Lust habe. Und wir werden sehen, ob das so gut endet, aber eigentlich nicht. Und so geht die Geschichte weiter in Vers 12. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. So, Taschen sind gepackt. Los geht's, Welt kommt. Und er hat da nicht nur jetzt mal geschaut, mal eine schöne Busreise gemacht oder sich mal ein paar Museen angeschaut, sondern ich glaube, der hat richtig einen draufgesetzt. Der hat richtig Party gemacht. Der hat all das gemacht, was sich eigentlich nicht gehört. Und ich kenne das von mir. Manchmal neige ich auch dazu, einfach alle Prinzipien von Bord zu werfen und einfach das zu machen, wo ich Lust drauf habe, wo ich eigentlich weiß, das ist nichts Gutes, das wird dir nichts bringen, Leonie. Das zieht dich weg von Gott und das ist oft auch Sünde und ich weiß ganz genau, dass die falsch ist, aber manchmal, ich weiß nicht, da ist so das Innere in uns, das einfach keine Lust darauf hat. Und wir lesen weiter, Vers 14, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Was passiert hier? Er hat zuerst die Party und das ausschweifende Leben gehabt und jetzt tritt etwas ein, das er vorher nicht sehen konnte, was nicht vorhersehbar war, was für ihn plötzlich kam, eine Hungersnot. Auf einmal war aus dem ganzen spaßigen Leben eine ernste Situation. Er hatte nichts mehr zu essen, er hatte das ganze Geld ausgegeben, er hatte einfach nichts mehr. Und in meinem Beispiel ist das: Leonie macht ihre Sachen, ja, hier mal, da mal. Und auf einmal wird es ein bisschen kritisch und da kommt eine Situation, die ich vorher nicht gesehen habe und nicht überdacht habe. Und auf einmal Schockstarre. Oh oh. Dass da versuchen, wie kann man das nochmal richtig basteln, dass das hier nochmal ein gutes Ende hat. Aber zu dem Zeitpunkt, natürlich sind wir noch zu stolz oder ich bin oft zu stolz und denke mir so, nee, ich krieg das nochmal schnell gerade gebogen. Ich muss jetzt noch nicht meine Schwäche zugeben, das läuft. Und in Wirklichkeit ist das Ding schon längst den Berg runtergegangen. Und so ging es ihm auch. In diesem Moment ist er nicht zurück zum Vater oder hat noch gar nicht daran gedacht, sondern er hat gedacht, ich werde mich da alleine rausboxen. Ich kriege das schon irgendwie hin. Panik, aber irgendwie wird es schon klappen. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Das ist der tiefste Tiefpunkt wahrscheinlich seines Lebens. Er musste zu einem Bauern gehen, hat sich klein gemacht, davor ausschweifend gelebt, Nase so weit oben und auf einmal war er so tief da unten, so, so tief. Und alleine die Situation, er hat das Essen von Tieren begehrt. Ich bin froh, dass ich in so eine Situation jetzt noch nicht gekommen bin, aber was war das vom Sohn, ich habe ein Zuhause, ich werde geliebt, mir geht es gut, ich habe Freunde, durch die Partyphase auf einmal in den letzten Abgrund, ganz tief nach unten. Und dann ist hier der Wendepunkt dieser Geschichte, denn es geht weiter. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Er erinnert sich: Ich hatte das alles, aber ich habe es weggetan. Ich hatte das schon mal und es war mein eigener Besitz. Ich bin dort hineingeboren worden. Ich musste noch nicht mal etwas dafür tun. Ich habe es einfach bekommen, diese Liebe von meinem Vater, meiner Familie. Einfach so. Und jetzt erinnere ich mich darin zurück und denke, da möchte ich eigentlich wieder hin. Da, ich erinnere mich an diese schönen Zeiten, die ich dort hatte. Das ist doch, was mein Herz begehrt. Das ist doch das, was ich möchte für mich und mein Leben. Und so ist es auch oft in meinem Leben. Ich mache meine komischen Dinge und auf einmal spüre ich so, nein, Jesus, Das sind die Momente, wo ich dann ganz tief auf meinem Boden sitze und heule und bete, Herr, bitte, ich will wieder zurück an den Ort, wo ich dir begegnen kann. Ich möchte dahin zurück, wo ich an deinem Herzen bin. Ich weiß doch, wie gut es dort ist. Ich weiß doch, was ich daran hatte. Aber ich weiß nicht mehr, wie es kommen konnte. Oft ist es dann noch so, es tut mir alles so leid und ich habe deine Gnade nicht verdient und Hilfe, Hilfe, bitte hol mich da aber jetzt noch ein allerletztes Mal bitte raus. Ich weiß nicht, ihr guckt mich so an. Kennt ihr diese Situation nicht? Also mir passiert das leider schon öfter mal, dass ich da sitze und denke, nein, ich weiß doch genau, was richtig ist. Ich weiß doch, wie es ist, geliebt zu sein. Ich weiß doch, wie es ist, wenn Gott mir antwortet auf meine Fragen, wenn ich mit ihm im Austausch bin. Ich weiß doch, was es für eine schöne Zeit ist. Und auf einmal ist diese Sehnsucht da und ich möchte einfach wieder sofort dahin zurück. Und und auch er beschließt, hey, ich will hier nicht bleiben, ich will zurückgehen. Und in Vers 18 lesen wir, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu deinen Tagelöhnern. Und das hat er sich so gedacht. Und das ist das, was ich eben angesprochen habe mit dieser, ich habe die Gnade nicht verdient. Ich mache mich trotzdem noch klein und gehe einfach so zurück und hoffe, dass ich irgendwie eine Chance bekomme, bei meinem Vater nochmal anzutanzen. Tut mir alles so leid und ich glaube wirklich, dass es ihm leid getan hat. Ich glaube wirklich, dass sein Herz richtig tief unten war, weil wer jetzt selber schon mal an so einem Punkt ist, es geht einem nicht gut in dieser Situation. Da ist ganz viel Angst und Scham und wie konnte das alles wieder so weit kommen? Er ist hilflos. Hoffnungslos. Er weiß gar nicht, oh, wie wird er reagieren? Und in Vers 20 lesen wir, und er macht sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wahrscheinlich völlige Überforderung von diesem Sohn. Er geht los, noch ganz erniedrigt, weiß überhaupt nicht, was los ist. Und von Weitem, von Ferne, ja, der stand noch nicht vor ihm face-to-face vor, von Ferne sieht der Vater ihn, rennt ihm entgegen, schnappt ihn sich, küsst ihn und hat ihn einfach lieb. Und in der Situation, ich hätte da erstmal gestanden und geweint. und ich weiß nicht, wenn man sich das mal so richtig vor Augen führt, ich weiß nicht, versucht euch das mal bildlich vorzustellen, wie das ist. Ihr steht dort, der hat euch lieb, der umarmt euch und dann, glaube ich, bricht so auf einmal dieses Innere. Du denkst so, ach, ich kann es zwar noch gar nicht so richtig fassen, aber man merkt, okay, das ist doch was Vertrautes, das kenne ich doch, dieses Gefühl, diese Umarmungen von diesem Vater, ich kenne die doch. Die sind nicht neu, die sind nicht von jemand Fremden. Die sind hier von seinem eigenen leiblichen Vater. Aber wie ist es bei mir? Ich gehe zurück zu Gott und sage noch, oh, ich habe es nicht verdient, es tut mir leid, bitte. Flehe, erbarmen, Jesus, bitte vergib mir, es tut mir leid. Und Gott sagt, kehr um, tu Buße und ich nehme dich in meine Arme. Und dieser Moment, wenn man dann auf einmal wieder in die Arme genommen wird, der ist so besonders und ich schreibe mir diese Momente immer auf, weil das ist irgendwie richtig schön, sich da so nochmal zurück dran erinnern zu können. Und wow, was ist das für eine Situation? Ihm wurde vergeben in der Sekunde. Der Vater hat ihm nicht erstmal Vorwürfe gemacht und hat gesagt, du hast dein Erbe geholt und ich bin noch nicht mal vorher gestorben, ja, und du hast Party gemacht, ich habe keine Ahnung, wo du warst, wir haben uns so Sorgen gemacht, nix, davon ist nichts zu hören. Er nimmt ihn und hat ihn lieb. Und wenn ich zu Gott gehe, ist es genauso. Gott macht mir nicht erstmal Vorwürfe, das Ding ist nämlich, ich weiß schon ganz genau, was ich hier falsch gemacht habe. Er sagt mir nicht, holt erstmal den Katalog raus und sagt, so, falsch, 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 verkackt, verkackt, das war nicht gut, nein, 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 Leonie hier, oh, und hier auch nochmal eine Sache. Nee, er vergibt mir. Und erst im Nachhinein, im Prozess, geht er mit mir die einzelnen Punkte an und sagt, ganz kurz, weißt du, war nicht gut, ne? Und dann bin ich so, ja, warum habe ich es gemacht? Keine Ahnung. Und dann immer noch die positive Resonanz, was habe ich daraus gelernt und wie kann ich das nächste Mal besser machen? Und wir gehen kurz weiter in dem Text. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wow. Party. Party war angesagt. Keine Trauerfeier, keine komische, verkniffene Situation, wo dann alle am Essenstisch sitzen und denken, oh, oh, der ist wieder da, das ist aber komisch. Nee, die haben erstmal eine richtig große Feier gemacht. Die haben sich schöne Sachen angezogen, die haben das so zelebriert, die haben das so gefeiert. Ist für mich noch ein bisschen unverständlich, weil es irgendwie, also ein bisschen... Ja, einfach komisch. Du kommst zurück, hast so schlimme Dinge gemacht und auf einmal wird so getan, als wäre nichts. So, alles ist vergeben. Wir machen, wir freuen uns jetzt erstmal, dass du da bist. Und so geht das Gott. Im Himmel geht die heftigste Party ab, wenn wir zurück ans Herz Gottes kommen. Wenn wir uns dem nahen. Ja, wenn wir wieder an den Punkt zurückkommen, wo wir das spüren, was... Ja, was Nähe, was Intimität mit Gott bedeutet, was Beziehung, Leben bedeutet, was ein Zuhause ist, was Hoffnung oder Friede für uns bedeutet. All das wird auf einmal richtig gefeiert. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben das Prinzip manchmal noch gar nicht so verstanden, was es Gott bedeutet oder wie schön es für ihn ist, wenn wir zurückkommen und wenn wir wieder mit ihm gehen wollen. Der ist dann nicht so und denkt, oh, auf die hätte ich eigentlich auch verzichten können, weiß nicht, ja, die konnte in der Gemeinde zwar das und das ganz gut, aber so wichtig war sie in meinem Plan jetzt auch nicht. Einer mehr oder einer weniger ist egal. Nee, Gott freut sich so sehr, wenn wir zurückkommen an sein Herz, weil wir seine geliebten Kinder sind, weil wir seine geschaffenen Kreaturen sind. Und wir sind Teil seines Plans, seines ganzen Großen. Und das ist ein Privileg. Und ich glaube, das vergessen wir auch oft, wer wir sind, von wem wir stammen, welche Identität wir haben. Der Sohn hatte die Identität Sohnschaft, also er war Sohn, er war Kind. Und so ist es bei uns auch, wir sind Söhne, wir sind Töchter des Herrn. Und in dem ganzen Chaos, wo wir manchmal sind, passt das gar nicht zu dieser Identität. Das ist ganz falsch, das fühlt sich falsch an, weil das Licht und der Schatten, die passen nicht zusammen. Wenn Licht und Schatten aufeinandertreffen, wird meistens der Schatten überwiegen, das Dunkle. Und wenn wir anfangen, in diesem Chaos weiterzumachen, dann werden wir immer weiter dahin gelangen, dass es in dieses Dunkle geht. Und das passt nicht zu dieser Identität, die wir von Gott bekommen haben. Wir sind gar nicht dafür geschaffen. Wir sind nicht für das Chaos, für das Dunkle geschaffen. Gott hat uns nicht deshalb gemacht. Er hat uns gemacht, weil er möchte, dass wir bei ihm sind. Und in dem Beispiel hier mit meinen Geotreiken ist es nämlich genauso, wenn man sich das, manche Leute brauchen das so visuell, ich finde es immer ganz schön, wenn man das nochmal so vor Augen hat. Wenn das eine Geotreik zum Beispiel Schutz bedeutet, dann lag dieser Schutz, den ich in Gott hatte oder der auch immer noch da ist, war in dieser Schublade drin. Und der Schutz, der war immer da. Der war nicht weg. Der war nur in meinem Chaos, in dieser Schublade. Gott hat mir das nicht weggenommen, weil er sich dachte, nö, gebe ich ihr jetzt nicht mehr. Das war immer da, das war immer abrufbar. Aber weil ich meine blöden Schubladen so zugemüllt habe, habe ich das einfach vergessen. Ich habe mich nicht mehr darauf zurückberufen, dass ich Schutz vom Herrn habe. Und so kann das mit ganz vielen Dingen sein. Ich habe jetzt euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Kraft. die war immer da. Gott möchte mir seine Kraft geben, aber in meinem dreckigen Chaos, in diesem Gewirr von Blockblättern und komischen Situationen, habe ich es einfach vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass es da ist. Aber es war die ganze Zeit da. Und so habe ich euch noch eins mitgebracht. Hoffnung, die war die ganze Zeit da. Er möchte mir Hoffnung schenken. Er möchte mir mein Hoffnungsgeber sein. Es war die ganze Zeit da, aber in meinem Chaos. Liebe, finde ich, ist auch ein richtig gutes Beispiel. Die Liebe vom Vater, die ist nicht abhängig davon, wie ich mich benehme. Diese Liebe, die ist immer und bedingungslos da für jeden Menschen. Immer. Egal. Auch wenn die in der Chaosschublade liegt, die ist immer da. Gott kann uns gar nicht lieben. Wir sind seine Kinder. Er liebt uns immer und er ist traurig darüber, wenn wir dieses Chaos da haben. Und noch ein letztes, ein Zuhause. Gott möchte unser Zuhause sein. Und er möchte, dass wir uns darauf berufen, dass wir ankommen können bei ihm und nicht, dass es in dieser Chaos-Schublade landet. Und ich habe mich gefragt, okay, was mache ich jetzt mit den 10 Geodreiecken? Ja, also alleine brauche ich die nicht. Und das ist das Prinzip, glaube ich, auch von Teilen. Diese 10 Geodreiecke werden mir im Endeffekt nicht viel bringen. Es ist schön, dass ich die habe. Es ist auch nett, dass ich jetzt das Visuelle habe. Aber es bringt mir viel mehr, wenn ich es teile. Wenn ich das jetzt meiner Banknachbarin schenke, wenn ich das dem Schüler unten eine Stufe drunter schenke und sage, hier hast du eins auf Reserve. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Gott sagt, geht in alle Welt hinaus, verkündigt das Evangelium, dass ich bekannt werde. Und wenn wir anfangen, diese Liebe zu teilen, wenn wir anfangen, Leuten davon zu erzählen, dass sie ein Zuhause beim Herrn haben, dann bringt das uns was. Wir erinnern uns nochmal daran, hey, das ist auch für mich so. Und es hilft den anderen. Denn ganz viel Dünger auf einem Haufen, der fängt an zu stinken. Und deshalb habe ich mir gedacht, oh, ich möchte nicht für mein Leben, dass diese guten Dinge, die der Herr, mein Vater für mich hat, dass die in meiner Chaos-Schublade sind, dass die dort weder mir was bringen, noch dass andere davon erfahren. Ich nehme den anderen quasi die Chance, dass sie das überhaupt kennenlernen, weil ich einfach es wieder nicht hinbekomme, einfach nur mal Ordnung zu halten, einfach in Routine zu bleiben. Und ich habe mir überlegt, okay Leonie, wie kannst du das nächste Mal besser machen? Meine Schubladen sind jetzt immer ordentlich. Ihr könnt alle zu mir kommen, ja? Ihr könnt die Schubladen aufmachen. Bombe, ja? Da ist ein System drin. Radiergummi, die habe ich auch noch ein paar nämlich gefunden. Und da ist noch eine Schere und ein Kleber. Und eine Schublade drunter sind die Blockblätter. Das macht voll Spaß. Das macht Freude. Ich habe einen Plan, was abgeht. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch vielleicht daran zurückerinnern könnt in eurer Jugend, Kindheit. Ich weiß nicht, wie eure Kinderzimmer immer so aussahen, ob die immer schön ordentlich waren. Meins nicht. Und als ich später älter wurde, ich musste mein Zimmer aufräumen. Und meistens kam meine Mama immer zu mir und meinte so, Leonie, dir geht's nicht gut, oder? So, hä, warum? Dein Zimmer sieht seit 2 Wochen schon richtig schlimm aus. Ich so, nee, das hat nichts damit zu tun, dass es mir nicht gut geht. Und jedes Mal, wenn mein Zimmer 2, 3 Wochen richtig schlimm aussah, dann habe ich irgendwann auch gemerkt, ja, irgendwas ist gerade nicht richtig bei mir. Irgendwas verändert sich gerade. Ich gelang in irgendein Chaos zu kommen und will mich gar nicht mehr freischaufeln. Und das ist für mich, ich kann das dann immer voll gut überprüfen, wenn ich auch anfange in meiner Wohnung. Auf einmal denke ich so, oh, muss ich jetzt noch abwaschen, kann ich ja morgen machen. Nee, ich möchte Ordnung in meiner Wohnung. Ich möchte, dass sie immer betretbar ist, dass immer Gäste kommen können. Und wenn ich merke, oh, ich lasse da schon wieder meine Klamotten liegen und nach einer Woche sieht es schon richtig schlimm aus, dann weiß ich, oh, dann läuft es gerade auch nicht so gut in der Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, das ist bei mir einfach so ein Beispiel. Dann habe ich oft nicht mehr diese strukturierten Gebetszeiten, wo ich mich morgens auf meine Couch setze, weil es mir schon so unangenehm ist, in diesem Chaos zu sitzen, dass ich denke, ja, ich kann auch einfach weiter pennen und danach einfach in die Schule gehen. Also das ist so ein Beispiel von mir, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, dass Gott kein Chaos für unser Leben möchte, sondern Ordnung. Und mein eigentliches Ziel hinter dieser Predigt ist, zu zeigen, hey, ich habe Lust und eine Freude daran, nah am Herzen Gottes zu sein. Ich habe nämlich erlebt, wie es ist, wenn ich nicht nah am Herzen Gottes bin. Dann geht es mir schlecht, dann habe ich Mangel, auch wenn ich es mir am Anfang noch schön rede, auch wenn ich sage, ach, läuft alles, kriege ich auch allein hin. Es muss irgendeine Situation kommen und es geht bergab, richtig tief, richtig, richtig tief. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr schaut, hey, wo sind noch Chaospunkte in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott? Wo kann ich dieses Chaos aufräumen mit Gott und ein richtiges System mit ihm machen? Ein System, eine Struktur, Bibel lesen, Wort Gottes lesen, beten, mit anderen Christen reden. Und das steckt an, da ist so eine Freude dahinter. Ich kann euch das wirklich sagen, das begeistert jemanden oder das begeistert mich, wenn ich nah am Herzen Gottes bin, wenn ich weiß, oh, mir geht's gut, hier ist es schön, hier ist es ordentlich, ich spüre diese Liebe, ich bin in einem. Und ja, ich weiß nicht, wie es gerade bei dir ist, wo du stehst, ob du gerade wirklich sehr nah am Herzen Gottes bist und denkst so, boah, ja, ich fühl's, was sie sagt, dass es dort schön ist, mir geht's gut, hey, Amen, dann freue ich mich mit dir, ja. Vielleicht ist es aber auch so, dass du gerade merkst, ja, da hat sich so ein bisschen was eingeschlingen, ein bisschen ging es schon in Richtung, ich mache das, was ich will. Dann will ich dich ermutigen, hey, dann geh zurück, geh schnellstmöglich zurück zum Herzen Gottes. Denn je weiter du da unten bist, es macht einfach keinen Spaß. Es macht wirklich einfach keinen Spaß, jedes Mal von ganz unten wieder zu kommen. Es bedeutet nicht, dass Gott das nicht machen würde mit mir. Der geht auch noch zum 100. Mal von ganz, ganz unten mit mir ganz hoch. Aber es macht so eine Freude, oben zu bleiben, am Herzen Gottes zu bleiben und nicht jedes Mal wieder von neu und keine Ahnung. Aber wir sehen in diesem Beispiel, Gott ist ein Gott der zweiten Chance und auch der dritten und vierten und fünften. Und auch so oft wir das nicht hinbekommen, wir haben das Kreuz. Wir haben das Kreuz, zu dem wir kommen können und sagen können, ja, Jesus, ich muss das in Anspruch nehmen. Ich möchte das für mein Leben. Ich möchte diesen Wandel erleben. Und er wird uns das nicht verwehren. Er freut sich jedes Mal. Jedes Mal geht sein Herz auf. Und ich bin auch schon am Ende meiner Predigt und ich möchte die Geodreiecke am Ende der Predigt wirklich an euch verschenken. Also wenn jemand Bedarf hat, darf sich gerne bei mir melden. Auch die Leute am Livestream, ihr könnt gerne eine E-Mail oder so an die Gemeinde schicken. Ich schicke die euch zu, ich meine es voll ernst. Das ist gut. Ja, und will euch einfach so mitgeben, hey, schaut, wo ihr steht und sucht das Herz Gottes, denn da ist so viel, da können wir so viel entdecken, da ist so viel Liebe, da gibt es so viele Sachen zu ergründen und ich könnte das noch so weiterziehen und noch euch Bibelstellen zeigen, da ist es so und hier könnt ihr noch Heilung empfangen und da, es gibt so viele Sachen, aber die würden einfach den Rahmen jetzt sprengen, aber geht hin, holt euch die Bibel, schaut, was gibt es für Schätze für mich zu entdecken, was kann ich mit meinem Gott erreichen und gibt euch so viel mehr. Ihr denkt, da ist der Horizont? Nee, Gott ist noch eins oben drüber und zeigt euch hier, das habe ich für dich, das kannst du haben. Und er wird diese Schritte mit euch gehen und es macht Freude, Leute dabei zu, ja, dabei anzuschauen, wie sie diese Wege gehen, weil das zieht mit. Das ist eine Dynamik, die in die Gemeinde kommt, das ist eine Dynamik, die in den Hauskreis oder in sonst irgendwas kommt. Das ist pure Freude. Ja, ich bin am Ende. Und schließe mit einem Amen.